Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründe wachse lebe. Mein Name ist Daniel Fürk und ich beschäftige mich heute mit der Frage, wie man den Herausforderungen der Nachfolgeregelung in Unternehmen begegnen kann. Dazu spreche ich mit Albert Eckel von der Hans-Lindner-Stiftung, die Unternehmer und Unternehmerinnen auf diesem Weg unterstützt, sowie mit Peter Kriegel von Kriegel Essig, der auf der Suche nach einem kompetenten Nachfolger für sein Unternehmen ist. Zwei spannende Experten zu diesem Thema, die sich bestens mit den Schwierigkeiten auskennen, die mit der Nachfolge verbunden sein können. Wir starten direkt mit Albert Eckel.
Willkommen bei Gründe, wachse, lebe, dem Herzschlag der Unternehmenswelt im Landkreis Dingolfing-Landau. Tauchen Sie mit uns in Geschichten voller Mut, Kreativität und Erfolg ein. Erfahren Sie praktisches Fachwissen. Entdecken Sie, wo Tradition auf Innovation trifft und lokale Visionen globale Horizonte eröffnen. Ihre Reise durch die Welt des Unternehmertums beginnt jetzt.
Lieber Herr Eckel, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um über die Nachfolge in Unternehmen und die Rolle der Lindner Stiftung in diesem Kontext sprechen zu können. Herzlich willkommen.
Vielen Dank. Grüß Gott.
Sie sind Vorstand der Lindner Stiftung und als solcher unterstützen Sie auch Unternehmer und Unternehmerinnen dann, wenn es um die Frage geht, wie es mit dem Unternehmen denn irgendwann einmal weitergehen soll, nämlich wenn es um die Frage der Nachfolgeregelung geht. Wie konkret werden Unternehmen dann da auf Sie aufmerksam und wie sind da die ersten Schritte, wenn diese Unternehmen zu Ihnen kommen?
Das ist sehr unterschiedlich. Die Unternehmen kommen auf unterschiedliche Wege zu uns. Manchmal eben genau über die Wirtschaftsförderer, wie es jetzt in Dingolfing eben auch sehr oft der Fall ist, dass wir einfach Kontakt zu den Wirtschaftsförderern vor Ort haben. Man macht natürlich Öffentlichkeitsarbeit über Social Media, über Newsletter. Ja, und in der Zwischenzeit machen wir diese Arbeit ja auch schon auch die letzten 25 Jahre. Da haben wir einen gewissen Bekanntheitsgrad in der Region erreicht. So kommen die Leute letztendlich dann zu uns.
Warum kommen die Leute denn eigentlich zu Ihnen? Also man könnte ja meinen, Unternehmer, eine Unternehmerin führt dieses Unternehmen schon ganz lange, hat viel Erfahrung damit, hat sich vielleicht auch frühzeitig im besten Fall um eine Nachfolge gekümmert, entweder vielleicht aus der Familie heraus, aus dem eigenen Unternehmen heraus. Vielleicht gibt es Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die Interesse haben, die Nachfolge zu übernehmen und dann auch die nötigen Kompetenzen dazu haben. Warum werden Sie denn aktiv oder warum braucht man im Endeffekt die Unterstützung von Ihnen?
Die Beispiele, die Sie genannt haben, das wäre der Idealzustand in einem Unternehmen, die Idealvorstellung eben auch von einem Unternehmer, dass eben diese Übernahme so reibungslos vonstatten geht. Tatsächlich ist es ein bisschen anders. Tatsächlich ist es auch eine Übergabe von einem Unternehmen, was einmalig ist für einen Unternehmer. Der macht das ja nicht jeden Tag. Er hat jetzt jahrelang sein Unternehmen geführt, nach bestem Wissen und Gewissen, und jetzt steht er einfach vor dieser Schwelle. Wie geht's mit dem Unternehmen weiter? Und in diesem Zusammenhang wird der Unternehmer oft einfach mit Fragen konfrontiert, mit denen er einfach bisher die letzten 20, 30 Jahre nichts zu tun gehabt hat. Und deshalb kommen sie zu uns, oft über das Netzwerk, oft eben auch über Steuerberater, über die Banken oder eben, wie ich vorher schon gesagt habe, auch über die Wirtschaftsförderer und fragen einfach um unsere Hilfe an, um unsere Erfahrung in dem Bereich einfach an, weil man diese Dinge ja doch nicht nur einmal machen, sondern öfter macht. Und das ist genau der Unterschied. Der Unternehmer macht es in der Regel einmal und sucht sich dann eben Begleiter, die da eine gewisse Erfahrung haben und eine gewisse Transparenz eben auch haben, was ist machbar, was ist nicht machbar.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Sie im ersten Schritt erstmal eine ganze Menge Fragen haben, rund um dieses Unternehmen, rund um die Situation und so weiter. Wie gehen Sie denn da vor in den ersten Gesprächen?
Ja, grundsätzlich fahre ich mal raus und schaue mir das Unternehmen an, weil man einfach immer, also ich tue mir immer leichter, wenn ich das gesehen habe und auch die Abläufe dann kenne und einfach auch die Strukturen kenne. Und dann kann man ja schon mal eine grundsätzliche Einschätzung treffen. Der nächste Weg ist dann einfach, dass man mit dem Unternehmer bespricht, was hat er für Vorstellungen. Zum einen einmal, wie soll die Übergabe stattfinden? Gibt es jemand aus der Familie? Gibt es jemand aus der Firma? Ist es der Wunsch von extern jemand zu finden? Es geht darum, wie die Übergabe vonstatten gehen kann, Gebäude verkauft werden sollen, gepachtet werden sollen, welche Mitarbeiter übernommen werden sollen, was in der Regel immer der Regelfall ist, weil es ist eine gesetzliche Vorgabe, dass man die Mitarbeiter dann weiter beschäftigt. Aber auch dort tut sich immer einiges, eben wer steht vor der Rente, dass man einfach auch diese Konstellation aktuell so anschaut, was kann bleiben und was wird sich verändern oder was soll sich verändern. Und dann hat man schon mal eine grundsätzliche Einschätzung, in welche Richtung der Unternehmer denkt. Und in einem nächsten Schritt schauen wir uns die Zahlen aus der Vergangenheit an, gemeinsam mit dem Unternehmer, analysieren die, versuchen dort seine Vorstellungen dann abzubilden in einer künftigen Umsatz- und Ertragsverscheinung, Planrechnung, um zu schauen, kann sich das der Nachfolger überhaupt so leisten, wie sich jetzt der Übergeber vorstellt. Weil einfach oft eben auch eine gewisse Kaufpreisvorstellung da ist oder einfach auch oft aus Gründen der Altersvorsorge dann Geld benötigt wird aus dem Betrieb, aus dem Verkauf, damit einfach der Unternehmer und seine Familie entsprechend auch dann den Altersruhestand genießen kann.
Gibt es denn da von Ihnen quasi Mindestgrößen eines Unternehmens oder gibt es da Kriterien, wo Sie sagen, erst ab da macht es Sinn, dass wir aktiv werden?
Nein, Mindestgrößen eher nicht, eher Obergrößen. Ich möchte mal sagen, wir sind jetzt nicht dafür geeignet, dass wir Unternehmen mit 50, 100 oder 200 Leute dann mit begleiten. Also bis 50 geht, da haben wir durchaus auch schon Unternehmen gehabt, aber alles andere, das ist dann, ich sage mal, sprengt dann unseren Erfahrungsschatz letztendlich auch. Obwohl immer nach gleichem, oder jeder kocht nur mit Wasser, so möchte ich es mal einfach sagen, es geht immer ums Gleiche. Letztendlich geht es immer darum, dass man die passenden Leute zusammenfindet und dann eben auch ein Modell findet, wie diese Übergabe stattfinden kann. Aber wir kommen eigentlich sehr oft dann ins Spiel, wenn als möglicher Nachfolger ein Existenzgründer in Frage kommt, weil das ist ja auch unser Kernbereich, dass wir auch Existenzgründer beraten. Und da sind einfach dann Betriebsgrößen ab einer bestimmten Mitarbeiterzahl oder ab einem bestimmten Kaufpreis einfach für einen normalen Existenzgründer oder für ein junges Unternehmen, das sie erweitern möchte, einfach nicht mehr handelbar.
Was sind denn in der Regel die größten Sorgen von dem Unternehmer oder der Unternehmerin, wenn sie auf sie zukommen, wenn es um die Nachfolge geht? Also was möchten die unbedingt gewährleisten, unbedingt sicherstellen?
Sehr oft, dass die Mitarbeiter die Arbeitsplätze erhalten werden. Das ist ein ganz großes Thema. Und auch, dass man dieses Lebenswerk, das ja über viele Jahre aufgebaut ist, auch dann in einem guten Licht weiterführen kann. Also, dass nicht irgendwo dann jemand kommt, der dann sehr schnell alle Strukturen verändert oder eben dann auch die Mitarbeiter entlässt und so weiter, dass man mit den Leuten gut umgeht. Das ist bei den meisten traditionellen Unternehmen, wie es bei uns einfach im Handwerk, im Dienstleistungsbereich der Fall ist, dass über Jahre lang einfach eine persönliche Beziehung zu den Mitarbeitern, zu den Kunden, zu den Lieferanten aufgebaut worden ist und ein sehr wertschätzendes Miteinander eben aufgebaut worden ist, dass das nicht irgendwo gebrochen wird.
Wenn jetzt tatsächlich der Fall eintritt, dass ein Nachfolger, eine Nachfolgerin aus den eigenen Reihen, sage ich jetzt mal, egal ob Familie oder Belegschaft, nicht in Frage kommt und man sich dann eben extern auf die Suche machen muss. Wie sehen denn da die ersten Schritte aus? Schreibt man sowas aus oder wie geht man davor?
Ja, da gibt's mehrere Wege. Zum einen einmal, man beschreibt dieses Unternehmen, die Eckdaten des Unternehmens in der Regel anonymisiert am Anfang, weil viele Leute einfach den Weg in die Öffentlichkeit scheuen, viele Unternehmer, da sagen, ja, da werden meine Kunden darauf aufmerksam, meine Lieferanten, und dann kaufen sie nicht mehr oder ich kann dort nicht mehr beziehen. Unsere Erfahrung ist eine andere, oder vor allem auch bei den Mitarbeitern ist oft die Befürchtung da, ja, da werden die Mitarbeiter verunsichert. Unsere Erfahrung ist eine andere. Das gibt letztendlich auch Sicherheit, dass man sieht, dass sich der Unternehmer frühzeitig auch um seine Nachfolge bemüht. Ja, und die nächsten Schritte sind eben dann, das einmal zu verbalisieren, wie schaut das Unternehmen aus, und dann die passenden Quellen suchen, wo man diese Dinge veröffentlichen kann. Beispielsweise gibt es Unternehmensbörsen bei der Handwerkskammer, bei der IHK. NextChange ist eben eine solche allgemeine Börse, wo die Daten reingehen werden. Sehr oft sind branchenspezifische Verbände dazu geeignet anzusprechen und das in Fachzeitschriften zu veröffentlichen. Oder eben dann gibt es auch typische Unternehmensbörsen drüber raus, die entsprechend dann hier die Möglichkeit bieten, dass man sein Anliegen dort platziert.
Ich könnte mir vorstellen, dass derjenige, der es sich leisten kann, ein Unternehmen zu übernehmen, nicht unbedingt auch derjenige ist, der zwingend gleichzeitig auch die besten kaufmännischen, technischen Erfahrungen hat, um dieses Unternehmen auch im Sinne der bisherigen Eigentümer weiterzuführen. Wie stellt man denn da die richtige Balance sicher?
Das ist tatsächlich ein sehr kritischer Punkt. Tatsächlich ist es so, dass die kaufmännischen Eigenschaften sehr oft gegeben sind, weil eben auch viele Leute aus dem Management Unternehmen suchen. Die Hürde ist da oder die Herausforderung ist aber sehr oft einfach das technische Know-how tatsächlich. Weil wenn man jetzt unsere Betriebsgrößen anschaut, die wir mitbegleiten, ich sage mal zwischen 3-5 Mitarbeitern bis rauf zu 40-50 Mitarbeitern, also bei den Betrieben mit weniger Mitarbeitern, da ist halt einfach keine zweite Führungsstruktur da. Da ist der Betrieb sehr, sehr stark auf den Unternehmer zugeschnitten. Und der hat natürlich über Jahre lang sein Know-how im technischen Bereich, im Vertrieb, im Kundenkontakt, in der Kommunikation aufgebaut. Und da ist, wenn so keine zweite Führungsstruktur aufgebaut ist, ist oft sehr schwierig für diese Betriebe einen Nachfolger zu finden, weil einfach diese Betriebe so vielfältig sind. Also da hat sich bewährt, dass einfach dann die Interessenten mal eine Zeit lang in dem Betrieb mitarbeiten. Und dann sieht man von beiden Seiten, ob das Richtige sein kann oder nicht. Den einfach zu kaufen, das passiert in der Regel relativ selten, weil einfach da die Unsicherheiten sehr groß sind.
Wie sieht denn dann in dem Prozess Ihre Arbeit tatsächlich aus? Wie begleiten Sie sowohl einen möglichen Interessenten, eine mögliche Interessentin, als auch den bisherigen Unternehmer, die bisherige Unternehmerin in dem Prozess?
Also wir sind zum einen einmal ein betriebswirtschaftlich denkende Berater, wo wir eben, ich habe es vorher schon mal kurz angesprochen, wir analysieren die Vergangenheitszahlen, wir leiten dafür eine Zukunft ab aus diesen Zahlen, um eine Prognose abzugeben, kann unter den gegebenen Prämissen der Betrieb fortbestehen oder auch nicht und passt dann der entsprechende Interessent dafür, was hat der für Vorstellungen. Das ist einmal der eine Teil und zum anderen ist eher ein moderierender Teil. Wir werden von beiden Seiten angesprochen. Wir werden von Leuten angesprochen, die Unternehmen suchen oder übernehmen wollen oder eben auch Leute, die Unternehmen abzugeben haben. Und sehr oft sind es einfach die weichen Faktoren in der Gesprächsführung, die dann auch eine Rolle spielen, ob man einfach dann letztendlich einen Konsens findet oder nicht. Und hier versuchen wir einfach die richtigen Wege und auch die richtige Kommunikation mit beiden Seiten zu finden und auch teilweise eben vermitteln einzugreifen, bei beiden irgendwo die Sichtweise des anderen transparent zu machen. Und wenn man dann sich in die Lage des anderen reinversetzt, dann kann man eben auch die Fakten, die gerade auf dem Tisch liegen, auch besser nachzuvollziehen und dann einfach Stück für Stück einfach in die Verhandlung gehen und einfach schauen, ob es wirklich passt oder ob es nicht passt.
Was sind denn die größten Fehler, die aus Ihrer Sicht häufig gemacht werden, wenn es um Übergaben, Übernahmen von Unternehmen geht?
Ich habe mal einen Vortrag von einem Jungunternehmer gehört, der hat gesagt, das Wichtigste für mich ist, meinen Betrieb so vorzubereiten, dass morgen, wenn ich nicht mehr da wäre, ihn ein anderer führen kann. Und ich glaube, das ist der Grundsatz. Als Unternehmer vorausdenken, sich ersetzbar machen. Es kann morgen, und das ist auch das Thema der Betriebsnachfolge, ich glaube nur 60-70% der Betriebsnachfolgen sind tatsächlich geplant. 30-40% sind ungeplant, sei es durch Krankheit, sei es durch einen Unfall, sei es durch irgendwas, was einfach dann ein Erfordernis gibt, dass man das Unternehmen aufgibt. Und deshalb sollte man sich eigentlich schon ab dem ersten Tag des Unternehmertums mit seiner Nachfolge beschäftigen und sich gleichzeitig eben so ersetzbar wie möglich machen. Und dann haben wir auch gute Voraussetzungen, wenn der Zeitpunkt tatsächlich kommt, eine Nachfolge zu regeln, dass man es dann auch wirklich gut schaffen kann. Also frühzeitig anfangen, das ist mein Credo nach draußen.
Wenn wir gerade beim frühzeitigen Anfangen sind, wann sollte man denn sich an Sie wenden von der Zeitleiste her? Ab wann macht das Sinn?
Also die üblichen Themen sind, wo man sie bei uns wenden kann, das ist immer die Frage, ich sage mal, für ein Vorgespräch, das darf ruhig schon 5 oder 10 Jahre, bevor dieser Prozess tatsächlich dann in eine enge Phase reingeht, sein, einfach um einmal die Weichen zu stellen, einfach um die möglichen Wege zu definieren und eben auch vorzubereiten. Und die tatsächliche intensive Suche ist einfach dann je nachdem, wenn es aus der Familie ist, sind es wieder andere Voraussetzungen, wie wenn es aus von einem Mitarbeiter ist oder wenn es dann wieder in eine andere Richtung, in eine externe Richtung geht. Also auch bei externen Nachfolge darf man ruhig mal einen Zeithorizont vor 3 bis 5 Jahren rechnen, bis man den richtigen hat. Und intern gehört es genauso gut vorbereitet, vor allem wenn es interne Mitarbeiter sind, dass einfach die auch schon in diese Strukturen reinwachsen und sich das Ganze auch zutrauen, weil heute ist ja oft auch das Thema des Zutrauens ein entscheidender Faktor, ob er Unternehmen tatsächlich übernehmen möchte oder nicht.
Gibt es denn Situationen, in denen Unternehmer oder Unternehmerinnen schon mit einem Plan auf Sie zukommen und sagen, ich habe hier meinen Sohn oder meine Tochter, der oder die sollen das übernehmen, oder ich habe hier den Mitarbeiter XY, der möchte das gerne machen, und Sie schauen sich das Ganze dann an und im Prozess merken Sie, oh, habe ich irgendwie ein schlechtes Gefühl dabei, da stimmt irgendwie was nicht.
Sehr oft kommen die Eltern, also die Übergeber, mit diesem schlechten Gefühl schon zu uns und sagen, ich habe hier in der Familie potenzielle Nachfolger, 1, 2, die Kinder sind sich nicht unbedingt einig, wie es weitergehen soll, könnt ihr da moderierend uns unterstützen. Und letztendlich geht es vor allem bei solchen familieninternen Nachfolgen ganz oft darum, dass Dinge in der Familie nicht offen ausgesprochen werden oder dass sich Gefühle über Jahre entwickeln, ohne dass man darüber redet und jeder das irgendwie für selbstverständlich hat, oder jeder ein Bild davon hat, wie der andere reagiert, wie der ist, was er für Wünsche, was er für Fähigkeiten hat, aber es wird nie offen angesprochen. Und unsere Aufgabe ist bei solchen Gesprächen sehr oft einfach jede Sichtweise zu erfahren und eben auch die Sichtweise dann an alle anderen Beteiligten, die in diesem Kontext eine Rolle spielen, auch weiterzugeben. Und da findet man in der Regel dann am Schluss einen guten Konsens und ein Verständnis gegenseitig. Und über den Weg werden wir auch immer wieder angefragt.
Wenn Sie zum Abschluss einen Wunsch an Unternehmer oder Unternehmerinnen hätten, wie würde der aussehen? Was würden Sie sich wünschen in dem Kontext der Nachfolge oder Übernahme? Was könnten Unternehmer oder Unternehmerinnen da besser machen?
Mein Wunsch ist, dass sich die Unternehmer wirklich sehr frühzeitig mit ihrer Nachfolge beschäftigen, auch wenn es noch gar nicht zur Debatte steht, sich entbehrlich machen im eigenen Unternehmen. Zum einen gewinnen sie dadurch sehr viel an Lebensqualität, weil viele Unternehmer sagen auch, ja, ich habe immer irgendwo einen gefühlten Druck und ich muss funktionieren und für mich habe ich zu wenig Zeit. Also das ist Thema auch in der heutigen Zeit. Früher haben wir keinen Burnout gekannt. Heute ist der Regelfall. Auch bei Unternehmen ist es immer der Regelfall, weil doch von außen sehr viel gefühlter Druck da ist. Aber immer von außen kommt Zeit dahingestellt. Oft kommt er auch von der inneren Einstellung oder von der inneren Haltung. Also das ist einmal ein Thema, dass man seine eigenen Bedürfnisse als Unternehmer und als Privatperson und als Mensch frühzeitig kennenlernt und einfach das Unternehmen darauf ausrichtet. Und ich bin dann der Meinung, wenn man das berücksichtigt, dann hat man auch schon Führungsstruktur im Unternehmen geschaffen, dass man auch tatsächlich dann als Unternehmer entbehrlich sein kann. Und wenn man entbehrlich ist, dann findet man viel, viel leichter einen Unternehmer, einen Nachfolger, als wenn man als Hauptperson im Unternehmen unentbehrlich ist.
Das ist doch ein wunderbarer Appell zum Ende. Und ich danke Ihnen sehr, dass wir hier dieses Thema Nachfolge oder auch Übernahmeregelung ein bisschen besser verstehen konnten. Und ja, danke Ihnen für Ihre Einblicke.
Sehr gern. Vielen Dank.
Und damit machen wir direkt weiter mit Peter Kriegel.
Lieber Herr Kriegel, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier bei Ihnen bei Kriegel Essig treffen können, um ein wenig über das Unternehmen zu sprechen, über die Nachfolgestrategie zu sprechen und worauf es dabei ankommt. Herzlich willkommen.
Ich sage vielen Dank für die Einladung oder die Möglichkeit, hier mich zu äußern in einem Podcast. Und ich habe zwar keine Erfahrung mit Podcasts, aber schauen wir mal, was dabei rumkommt.
Das bekommen wir hin. Kriegel Essig, wenn wir jetzt Zuhörer und Zuhörerinnen haben, die noch nie von Ihrem Unternehmen gehört haben, können Sie uns vielleicht einen kurzen Überblick geben, was Sie hier eigentlich machen und ja, wie lange es das Unternehmen schon gibt und so die Rahmendaten?
Also wir sind ein Familienbetrieb in wahrscheinlich vierter oder fünfter Generation. 1872 hat hier ein Kriegel eingeheiratet und das hat sich dann aufgebaut als Lebzelter, Konditor, Wachszieher, so ganz traditionelle, ursprüngliche Berufe. Und es wurde auch mit Essig gehandelt und mit Wein und Spirituosen. Und dann hat sich das so über die Jahrzehnte sozusagen weiterentwickelt. Wir haben im niederbayerischen Raum praktisch von Haus zu Haus unsere Essige und Lebensmittel verkauft. Und 1950 dann, nach Kriegsende, war es so, dass viele damals Flüchtlinge aus Tschechien, aus der Znaim, hier sich niedergelassen haben bei den Landwirten und Bauern. Und die haben dann gesagt, also wir können auch Feldgemüse einlegen und konservieren. Und die Znaimer Gurke war Weltmarke als Gewürzgurke. Und so haben sie viele Bauern dann hier angefangen, Gurken einzulegen. Und in der Zwischenzeit ist das das größte zusammenhängende Gurkenanbaugebiet Europas. Und mein Vater hat dann gesagt, so gut, bisher haben wir immer Essig zugekauft. Wenn das jetzt so ist, dann müssen wir selber Essig produzieren. Und 1950 haben wir dann mit der Essigproduktion begonnen. Das ist sogenannter Essigbildner. Das ist ein, man muss sich vorstellen, großer Holzbottich, 5 Meter, 6 Meter hoch, Durchmesser so 3 Meter, und in dem Bottich drinnen ist ein Lattenrost, auf dem liegen dann diese Buchenholzrollspäne, die dazu dienen, im Gegensatz zur Essigmutter, hier Ansiedlungsfläche für die Essigbakterien zu bilden und möglichst groß. Und von daher ist dann die Umsetzung vom Alkohol zum Essig gegeben. Der Ursprung von Essig ist immer eine alkoholische Flüssigkeit landwirtschaftlichen Ursprungs.
Wenn Sie mal so ein bisschen zurückdenken an die Zeit, in der Sie hier die Führung übernommen haben und dann von Ihrem Vater vermutlich übernommen haben damals, was war denn für Sie die größte Herausforderung? Oder war es überhaupt jemals, stand es jemals in Frage, ob Sie das Unternehmen übernehmen? Oder war das für Sie schon von vornherein klar und für Ihren Vater auch oder Ihre Familie?
Das konnte ich jetzt nicht so genau sagen, weil wir waren 12 Kinder. Und der Erstgeborene war, der Erste war ein Sohn, und dann kamen 7 Mädchen. Und dann kam ich und nach mir nochmal 3 Brüder. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit, also es war nicht vorgesehen, dass ich das mache. Ich habe einfach so für mich gespürt, ja, Essig ist ein Produkt, also mit dem kannst du beschäftigen und es macht dir Spaß. Und ich habe schon als Kind lieber, wir haben ja viele so kleine Holzfässer gehabt, die in die Haushalte draußen waren, oder Ballon gewaschen. Das habe ich lieber gemacht als Hausaufgaben. Also insofern war mir das aber ganz recht, wenn hier ich etwas tun konnte und mich nicht über Hausaufgaben sitzen musste. Und das ist mir sozusagen geblieben, bis ich dann mal so war, wo ich hier im Elternhause dann auch die Lehrzeit gemacht habe. Und da hat mir dann das erste Mal in der Berufsschule, also Steno, sehr viel abgegeben. Ich stenografiere heute noch viel, wenn ich Notizen mache. Und dann nachher im Studium, also ich habe dann Betriebswirtschaft studiert nach dem Grenzschutz, und ja, da hat man heute das abgegeben. Und dann war es so, dann waren praktisch hier 4 jüngeren Brüder, die noch nicht abgefunden waren oder ein Erbteil noch nicht hatten. Und dann haben wir uns zusammengesessen, wir 4, und gesagt, so, das ist da, wer übernimmt das Unternehmen oder wer macht das weiter? Und ja, gut, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das hier übernehme, und haben uns das elterliche Erbe sozusagen aufgeteilt.
Mhm. Mhm. Wenn Sie mal in die Zukunft denken und an Ihre eigene Nachfolge denken, gibt's da schon Pläne? Ist da, also so wie sich das anhört, war das ja eher so ein, wir Geschwister machen das unter uns aus, ohne dass jetzt eine große Strategie da gewesen wäre, wie das am besten funktionieren könnte. Ist das heute anders? Also haben Sie vielleicht daraus auch so eine Art Erkenntnis gezogen, dass es besser wäre, wenn es einen Plan, wenn es eine Strategie für die Nachfolge gibt?
Das auf alle Fälle. Und wir arbeiten schon länger daran, an der Nachfolge, und nicht jetzt oder erst seit halben Jahr oder so. Da ist das Hans-Lindner-Institut unser Partner. Und von daher gesehen, der Herr Eckel, der kommt immer wieder, coacht mich und schaut, wie wir das dann im Endeffekt hinbekommen. Und über den letzten Presseartikel, der in der Landauer Zeitung war, ist ja so, dass ja die Nachfolge auch da ein großes Thema war. Und wir sind dabei, hier entweder extern Geschäftsführer zu suchen oder jemanden zu bekommen, der das eventuell auch übernehmen kann. Und was wir heute feststellen, ist, dass wir ein Betrieb sind, der relativ klein ist und einfach Hands-on-Mentalität erfordert, sich hier einzubringen. Also man muss ein bisschen kaufmännisch geprägt sein, aber auch dann letztendlich die Technik und so weiter verstehen.
Das heißt, würden Sie sagen, es könnte auch jemand sein, der die zwar den kaufmännischen Part schon hat, aber die Technik erst noch lernen muss, aber dafür ein großes Interesse hat? Oder muss es wirklich jemand sein, der beide Bereiche eigentlich schon wirklich in Gänze verstanden hat?
Ich denke, es ist einfacher, wenn ich die Technik intus habe und Kaufleute gibt's immer und die das managen können, aber ohne die Technik geht praktisch nichts.
Sie sprachen gerade darüber, dass Sie ja auch externe Unterstützung bei der Suche haben mit diesem Institut. Wie waren denn da am Anfang die Überlegungen, wo Sie dann eben auch gesagt haben, ich suche mir jetzt auch jemanden, der mich da unterstützen kann bei der Nachfolgesuche?
Naja, es ist so, dass ich sehr viel ehrenamtlich unterwegs bin oder war. Und also über die IHK und sämtliche Stufen durchgemacht und bis zum Handelsrichter. Und von daher hast du aber wieder Kontakte und man macht ja selber auch dann Gedanken, so wie soll es weitergehen. Meine erste Ehe, die war kinderlos. In der zweiten Ehe habe ich jetzt dann zwei Söhne, die sind jetzt 22 und 24. Und dann haben wir jetzt darauf gesetzt, aber da bin ich geschieden. Und mit meiner jetzigen Lebenspartnerin, mit der Marion Falterer, managen wir jetzt hier das Unternehmen. Und der älteste Sohn, der hat Betriebswirtschaft studiert in Mannheim und hat nebenbei gejobbt in einem Spitzenrestaurant, so einem Sterne-Restaurant in der Küche. Und er war schon immer also ein guter Sensoriker und hat auch gern gekocht. Und er ist gekommen und gesagt, so, er möchte jetzt hier als Koch gehen und ist jetzt da in Zürich, auch wieder in so einem Spitzenrestaurant als Koch arbeitet.
Das heißt, die Regelung in der eigenen Familie war nicht möglich oder war keine Option.
Und es ist ja momentan, dass Sie sagen, also und der Zweite, der hat so Persönlichkeitstrainer und Fitnesstrainer und Mentaltrainer und jetzt macht er noch einen Master in Ernährung. Letztendlich arbeiten sie schon dorthin, aber es ist so, dass für mich da jetzt kein Zeitraum mehr feststeht und in meinem Alter jetzt mit 76 möchte ich auch für mich das jetzt einfach geregelt haben und schaue, dass wir da irgendwie eine Lösung finden.
Wie sind Sie auf dieses Institut dann damals gekommen, wo, dass Sie dann gesagt haben, die könnten eine Option sein, mich bei der Suche zu unterstützen?
Es hat einmal eine Ausschreibung gegeben, Unternehmensnachfolge in Straubing und da war Eckel mit dabei und auch unser jetziger Steuerberater und von daher sind wir da dann zusammengekommen und haben dann angefangen, hier uns, ja, zu strukturieren für eine Nachfolge. Es ist nicht so einfach, weil ich auch ein bisschen ein Bauchentscheider bin in erster Linie und nicht so eine Struktur verfolge. Also ich lasse das immer auf mich zukommen und dann entscheide ich. Und bisher bin ich da soweit ganz gut gefahren. Und ich muss sagen, wir haben auch uns dann innerbetrieblich von der Angebotsvielfalt uns mordsmäßig weiterentwickelt. Also wir haben früher zwei Essigsorten gehabt, Brandweinessig und Weinessig. Und heute haben wir so 60, 70 Sorten im Programm. Und was mich so angetrieben hat, war einmal hier Essigvielfalt hier weiter zu betreiben und nicht, dass es nur zwei, drei große gibt, die von Deutschland, von Norden nach Süden eine Geschmacksrichtung ergeben. Und ich muss sagen, das hat mir dann auch recht gegeben. Wir stehen jetzt da ist ein ganz gut da. Und ja.
Wir haben gerade schon über die fachlichen Fähigkeiten gesprochen, die ein Nachfolger, eine Nachfolgerin haben sollte. Was ist Ihnen denn sonst wichtig? Also Sie sagen ja gerade schon, Sie sind eher so der Mensch für Bauchentscheidungen, aber welche Werte sind Ihnen denn wichtig? Welche Einstellungen sind Ihnen wichtig bei der Person, die dann auch in die Nachfolge eintreten sollte?
es ist für mich schon in jungen Jahren so gewesen, darüber nachzudenken, weil wir in einer Großfamilie waren, wie möchten wir unser Leben leben? Und da habe ich mit meinen Geschwistern oder Brüdern hinten draus immer diskutiert. Und dann sind wir halt auch, wir sind sehr katholisch erzogen worden. Und dann ist halt das auch gekommen, dass der Glaube natürlich eine ganz große Rolle spielt und die Fähigkeit zu glauben, dafür bin ich sehr dankbar. Und das andere ist, dass ich damals auf einen Weg gekommen bin, mich mit den geistigen Gesetzen auseinanderzusetzen. Also ich habe dann im Laufe des Lebens Feuerlauftrainerausbildung gemacht, Glasschirm gehen. Also wenn Sie wollen, können Sie bei mir jetzt gleich in eine Glasschirmkiste einsteigen, ohne dass Sie sich verletzen. Und in der Richtung war ich immer sehr, sehr viel unterwegs. Und ja.
Das heißt, der Nachfolger, die Nachfolgerin sollte auch eine gewisse Einstellung zu solchen Themen haben, eine Offenheit zu solchen Themen haben oder generell auch auch starke Werte mitbringen.
Genau, also die Werte oder die Ethik ist das Ausschlaggebende für mich, weil wir über Generationen mit unseren Kunden zusammenarbeiten und die mit uns oder auch mit Lieferanten. Und da ist ein Vertrauensverhältnis ganz wichtig, dass man ehrlich miteinander umgeht. Und Offenheit ist für mich die oberste Priorität, dass man, wenn es irgendwo ein Problem gibt, wird es angesprochen und dann schaut man halt nach Lösungen. Also wir suchen nicht Probleme, sondern wir suchen, wenn es ein Problem gibt, nach der Ursache und beheben die dann. Und da kommen wir also ganz gut zurecht.
Wie bereiten Sie denn Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf eine Nachfolge vor? Ich könnte mir vorstellen, für die war das wahrscheinlich auch eine vielleicht sogar unerwartete Nachricht, dass Sie gesagt haben, Sie suchen auch extern nach einem Nachfolger.
Das glaube ich nicht, weil ich irgendwann in einem Weihnachtsbrief auch meine Kunden darüber informiert habe, also dass wir an einer Nachfolge arbeiten. Und damals waren die Kinder 5, 6 Jahre alt und das hat ja jeder verstanden. Und wenn es heute ist, dann kommunizieren wir das ganz offen. Also da gibt es kein Geheimnis. Auch die Mitarbeiter, die hier sind, die wissen, dass es mir ein Anliegen ist, den Betrieb weiterzuführen. Und im Gegensatz, ich war jetzt da wieder an so einem Unternehmernachfolgetag. Was heißt also, es muss alles geheim gehalten werden und darf niemand erfahren. Ich denke, das ist der allerschlechteste Weg, weil da dann nur die Treppenhauspropaganda funktioniert und die ist alles andere als vertrauensbildend. Weil wenn Sie die stille Post anschauen, da sagt ja das und dann kommt hinten XY dann raus.
Gab es denn eigentlich aus der Belegschaft heraus Interessenten und Interessentinnen, die gesagt hätten, das könnte ich mir auch vorstellen?
Es ist so, die sehen mich, wie ich hier arbeite und es ist halt, das Work-Life-Balance ist einmal ein ganz großes Thema. Da muss dann schon sehr davon überzeugt sein. Zum anderen haben wir leider jetzt, wo beide Positionen passen, nicht gegeben und hier die Produktion und das Kaufmännische zusammenzuführen, da haben wir auch nicht die Qualifikation entsprechend gehabt.
Was würden Sie denn mit der Erfahrung, die Sie jetzt in dem ganzen Prozess gemacht haben und auch mit der Erfahrung, die Sie selbst in der Übernahme der Nachfolge damals gemacht haben, anderen Unternehmern und Unternehmerinnen raten, wenn sie in diesen Prozess einsteigen?
Innerbetrieblich eine Struktur schaffen, dass man austauschbar ist und möglichst von sich selbst alles freigeben. Das kannst du natürlich auch nur ab einer bestimmten Größe und sagen wir, wo wir uns so klein aufgebaut haben. Und es waren bei uns immer Fremdmittel da, die ich jetzt in der Zwischenzeit weg habe. Es ist natürlich eine ganz andere Situation. Ich weiß einmal, eine Diskussion bei der Industrie- und Handelskammer, wie das mit Basel III war. Ja, vorbereiten und wie man das alles handelt. Und da ist mir das dann ganz bewusst worden. Und da ist mir mal der Hans Lindner, der war dann auch im Gremium mit dabei, gesagt hat, also ich konnte an jeden nur raten, keine Schulden mehr zu machen. Und das habe ich dann sehr zu Herzen genommen, weil vorher war mir das gleich, wenn ich gemeint habe, also das muss ich jetzt machen. Und dann habe ich einfach dann Fremdmittel aufgenommen und dann habe ich das jetzt da aber dann umgedreht. Und je weniger Fremdmittel, das man hat oder da abhängig ist, umso erfolgreicher, glaube ich, kann man dann jetzt auch sowas handeln.
Wie bereiten Sie sich denn ganz persönlich auf diesen Moment Übergabe vor? Weil ich könnte mir vorstellen, Sie haben quasi Ihr ganzes Leben mit Leidenschaft und Sie haben gerade gesagt, wenig Work-Life-Balance hier gearbeitet. Ich könnte mir vorstellen, dass das dann auch ein schwieriger Moment werden wird, wenn Sie sagen, da ist jetzt ein neuer, den kenne ich vielleicht noch gar nicht so lang, weil er kommt von extern und der übernimmt dann hier.
Es ist jetzt für mich persönlich, denke ich, ich habe es zumindest so im Kopf, quasi ein schwieriger Moment, weil ich in der Richtung, also mental, mich sehr stark immer wieder selber trainiere und auch meine Auszeiten nehmen. Und wie gesagt, ich mache energetische Arbeit und so, also da habe ich überhaupt keine Langeweile. Und wenn mich einer überzeugt, dass der das machen kann, dann gerne.
Was wäre Ihnen denn heute lieber, wenn Sie heute entscheiden müssten, jemand, der einfach nur in Anführungsstrichen die Geschäftsführung übernimmt oder jemand, der tatsächlich das ganze Unternehmen übernehmen möchte?
Also Nachfolge wäre ja dann, müsste das insgesamt sein. Also nur ein Geschäftsführer, denke ich, kommt nicht zurande, wenn er nicht weiß, wie das hinten läuft, also in der Produktion und in der Abfüllung. Weil wir sind eine ganz kleine Firma, aber wir haben ganz viele unterschiedliche Aufgabenpositionen und. Und die hier zusammenzuführen, ist halt eine Herausforderung. Mit Sicherheit gibt es welche, die das können. Davon bin ich überzeugt.
Aber das heißt, es wäre dann, der präferierte Weg wäre dann auch die quasi Inhaberschaft der Firma zu übernehmen oder einfach nur Ihre Rolle komplett zu übernehmen?
Das kommt drauf an. Es ist ja dann ein bestimmtes Kapital erforderlich. Und von da trennen sich dann schon wieder sehr viele, weil die müssen erstens einmal dann bei der Bank wieder das Vertrauen haben, dass sie das stemmen können. Und das heißt, ich brauche dann auch hier meine Kenntnisse für das Unternehmen. Und nur der kaufmännische Bereich alleine, der hilft hier nicht. Weil wenn ich hier ein guter Kaufmann bin und aber mein Produkt nicht mehr stimmt, dann passt das nicht zusammen.
Wenn man mal sich Ihren Arbeitsalltag anschaut, wie viel Zeit können Sie denn heute eigentlich überhaupt investieren in die Nachfolgethematik? Also Sie haben ja gesagt, Sie haben wahnsinnig viel zu tun. Es ist ein hoher Arbeitsdruck auch da. Wie viel Zeit können Sie denn da auch in dieses Thema dann hineinstecken?
Also ich denke, wir stecken viel Zeit rein. Das ist aber nicht so, dass ich jetzt jeden Tag eine Stunde habe, sondern wir sind dann wieder einen Tag beisammen und dann wird das besprochen, der nächste Schritt oder was ist jetzt reingekommen, was ist jetzt mit der Aufbereitung von den Daten und so weiter, um den Interessenten diese darzulegen.
Wenn Sie ein ideales Bild malen könnten von der Zukunft von Kriegel Essig und dann einem Nachfolger, einer Nachfolgerin in der Position, wie sehen Sie denn die Zukunft des Unternehmens dann in wie vielen Jahren auch immer, vielleicht in 5 oder 10 Jahren?
Da hätte ich natürlich ein sehr prosperierendes Bild von mir, weil es genügend Aufgaben oder Möglichkeiten gibt, Essig immer mehr herauszustellen. Da, wenn man jetzt gerade, sagen wir, die letzte Welle wieder mit Apfelessig anschaut, wo die hergekommen ist, weiß jetzt wieder kein Mensch. Es ist momentan, läuft wieder die Apfelessigwelle. Und von daher gesehen, es ist immer dann so diese Wellenbewegung. Aber letztendlich denke ich, hat Essig sehr viel mehr Chancen. Und gerade, sagen wir mal, im gesundheitlichen Bereich kann Essig sehr viel bewirken. Nur ist Essig ein Lebensmittel und darf halt nicht mit gesundheitsbezogenen Aussagen beworben werden. Da müsste man wieder extra Studien machen, haben wir auch schon gehabt. War ja mit Ryan Stefan in Verbindung. Essigstudien gibt es auch, die aussagen, dass wenn ich Essig zu mir nehme, der Insulinausstoß ausgeglichener wird und nicht so auf einmal kommt und dass ein Sättigungsgrad entsteht. Also man kann mit Essig zwar nicht abnehmen, sage ich immer FDH, aber ist dann noch das Bessere, aber Essig wird ja vom Körper selber auch produziert, um überhaupt die Speisen, die wir zu uns aufnehmen, aufbereiten zu können. Und wenn ich dann, wir haben so einen Trinkbalsam, Apfel, ich darf jetzt da keine gesundheitsbezogene Aussagen machen, aber wir wissen nur von Kunden immer wieder, die total begeistert sind. Letztes Mal war wieder einer hier, der hat von Kumpel, also der hat hier für sich probiert, weil er Magenprobleme hat, den Apfelessig getrunken und seitdem geht's ihm besser. Und der andere, der hat kein, ja, einfach dieses und jenes, mehr möchte ich jetzt dazu nicht sagen. Und das ist natürlich das, was mich und uns und auch der Marion sehr freut, weil wir also jetzt so naturbelassenen Essig, wie wir ihn machen, ja ganz viel auch gesundheitliche Auswirkungen erleben kann.
Wenn wir zum Abschluss vielleicht nochmal über den Standort hier auch sprechen, über den Landkreis sprechen, würden Sie sagen, bei der Nachfolgesuche ist das eher eine Herausforderung oder vielleicht sogar ein Vorteil, weil heute mehr Menschen auch wieder darüber nachdenken, vielleicht von großen Metropolen wegzugehen und dann sich hier auch ganz wohlfühlen?
Meinen Sie jetzt für einen Nachfolger? Und das ist natürlich dem persönlich überlassen. Also der eine fühlt sich in der Großstadt wohl und je nachdem, welche Ansprüche er stellt an Kultur und was weiß ich alles. Aber da gibt's heute auch bei uns im Landkreis schon einiges, wenn ich da so sehe, was da jeden Tag, Stingfest beispielsweise jetzt, oder es sind ja x Veranstaltungen, die hier sind, um jetzt kulturell von der Schule her, ist ja praktisch auch alles geboten mit dem Gymnasium in Landau drin. So, da denke ich, ist der Landkreis gut aufgestellt.
Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg bei der Suche nach einem Nachfolger, nach einer Nachfolgerin und hoffe, dass das prosperierende Bild, was wir gerade gezeichnet haben, dann auch am Ende aufgeht. Ich danke Ihnen sehr für die Zeit.
Ich sage auch besten Dank und ich hoffe, dass mich alle in meinem Bayerisch verstehen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Das war eine weitere Folge von Gründe, Wachse, Lebe. Direkt aus dem Herzen des Landkreises Dingolfing-Landau. Wenn Ihnen die Reise durch die inspirierenden Geschichten unserer lokalen Unternehmer und Unternehmerinnen gefallen hat, vergessen Sie nicht, uns auf Spotify, Apple Podcasts oder Ihrer bevorzugten Plattform zu abonnieren. So verpassen Sie keine Episode voller Innovation, Tradition und unternehmerischem Geist. Teilen Sie uns gerne mit Ihren Freunden und bleiben Sie verbunden für noch mehr inspirierende Geschichten. Bis zum nächsten Mal.